herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz.
Und ich bin Michael.
Und ich habe mich extra für die heutige Aufnahme so richtig schick gemacht. Schick machen lassen.
Dir ist bewusst, dass wir gerade nicht im Stream sind, oder?
Ja, genau. Und das war ja nämlich jetzt die Überleitung des Jahrhunderts. Weißt du? Weil.
Ach, ich breche im Strahl.
Jetzt gerade könnt ihr davon gar nicht profitieren, weil ihr seht mich ja gar nicht. Ihr könnt euch nur vorstellen, dass die Glatze schön rasiert ist, glänzt und gestriegelt worden ist. Mm. Aber.
Kannst du mal so mit dem Finger so drüber, dass das so...
Nee, das funktioniert noch nicht. Das ist eher so der Buzzcut. Ich habe ein bisschen übertrieben. Ich rasiere die nicht nass, weil das macht keinen Sinn, weil die sind dann nämlich nach einer halben Stunde wieder da, die Haare. Das ist so... Kann ich lieber einmal so auf kürzeste Stufe des Rasierers, des elektrischen Rasierers schneiden und dann wachsen lassen, bis es mir wieder auf den Sack geht. So läuft das normalerweise.
Du könntest mal zu jemandem gehen, der dann mit so einem Faden...
Ja, ich weiß gar nicht, ob das auf der Pläte geht mit dem Faden, um ehrlich zu sein.
Weiß nicht, ich glaube, die Pläte tut dir hinterher schön weh.
Keine Ahnung, aber mir ist ganz gut so. Ne? Kann ich ganz gut mit um. Ja. Auf jeden Fall, wann ihr dann auf jeden Fall von meiner neuen Frise profitieren könnt, neu ist gut, ist am Kar-Samstag. Da findet nämlich um 10 Uhr morgens der nächste Ecke Hansaring-Stream auf Twitch statt.
Hm? Ich bin ja immer noch überlegen, ob ich irgendwann mal so ein Frühstück mit in den Stream bringe.
Das kannst du doch machen.
So gerade für die Hörenden.
Toll. So Mampf, Brötchen, Knister, Tüte, Kaffee.
Ja, das passiert ja sowieso schon dauernd, dass ich ein Käffchen mit dem Stream, also in der Aufnahme habe.
Ja, ich habe heute tatsächlich überhaupt keine Flüssigkeiten. Das sollte ich vielleicht gleich nochmal eben ändern, aber jetzt ist es zu spät. Den Kaffee hatte ich schon heute Morgen. Aber gut,
ja, Träumchen.
Wir hauen euch und diesmal versprochen den Link zum Twitch-Kanal.
Der steht sowieso einfach ganz oben. Die Ecke Hansaring live auf Twitch steht einfach über den Folgen. Da seid ihr immer direkt beim Kanälchen.
Das ist eigentlich super. Dann brauchen wir auch das gar nicht immer wieder dahin packen. Das ist eine sehr gute Einrichtung, finde ich.
Ja, finde ich auch hochcharmant. Du wolltest dann auch anfangen zu daddeln, ne? Aber
ja, bisher bin ich dazu noch nicht gekommen. Ne? Zeit und so. Aber das kommt irgendwann. Das probieren wir irgendwann nochmal aus.
Ja, ich bin noch am überlegen, ob ich da mal so eine vierteljährliche Retro-Spiele-Ecke mal so 2 Stunden oder so einlege.
Das wäre ganz cool eigentlich.
Wo ich ja gerade nochmal mit Warcraft 3 angefangen habe. Ich kann das nicht, aber man kann dabei über mich lachen.
Das könntest du eigentlich mal machen, ne? Bisschen Warcraft 3.
Die Klassiker halt, ne?
Ja.
Starcraft 1.
Finde ich gut. Dann werden wir das neue Bonjour oder so. Wie heißen die?
Keine Ahnung.
So diese
Ich guck das ja nicht, ich spiele das ja selber.
Ja, aber ich meine diese Kanäle, wo dann 5 Leute immer im Wechsel da sitzen, so ein bisschen Giga-like, so nach dem Motto so, ja, wir haben mehrere Presenter und dann wechseln wir mit euch zusammen, also wechselt man durch und montagsabends ist der Jerome und dienstagsabends ist der Peter und das sind jetzt erfundene Namen, ne, Leute, aber ihr wisst, was ich meine. Falls ihr euch das gut vorstellen könnt von uns, dann schreibt uns doch eine Mail an rumlabern@ekkehansaring.de. Falls ihr auch noch
Geht das auch an eckehansaring.de? Normalerweise ist ja rumlabern@seitenwälzer.de.
Stimmt. Bitte schreibt es an rumlabern@seitenwälzer.de.
Also ich meine, an rumlabern@ekkehansaring.de, ich gehe fast davon aus, dass dieses Strato alles rein Postfach auch das kann.
Ich meine, wir haben ja die Domain. Dementsprechend müsste da auch irgendwie eine E-Mail hinter verknüpft sein. Und dann, ihr könnt das ja mal ausprobieren und gucken, ob ihr irgendwie so ein 500er Bad Request oder
Dash 1-2
bekommt und uns das dann mitteilen, weil da müssen wir das nicht ausprobieren. Ihr könnt uns ja mal über diese E-Mail eure Giga-Anekdoten mitteilen von damals. Als 12-Jähriger habe ich das immer viel geguckt. Ja.
Ich habe das auch viel geguckt. Nee, fand ich gut.
Der einzige Mist war, die haben damals schon das Prinzip von heute aufgegriffen und haben einen 5-minütlich mit 10 Minuten Werbeblöcken zugeklatscht.
Weil die halt so wenig Zuschauerschaft hatten, dass sie viel Werbung brauchten, weil die pro Werbung wenig Geld bekommen haben. Hättet ihr mal brav Giga geguckt damals?
Wäre das Ding nicht vor die Hunde gegangen.
Ja gut, vielleicht hätten sie auch mal ein vernünftiges Programm machen sollen, aber das ist ein anderes Thema.
Hallo? Giga Games ab 22 Uhr jeden Samstag oder Freitag? Ich weiß es gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall war das...
Ich habe da irgendwann mal irgendeine StarCraft-Meisterschaft geguckt und war hochbegeistert, aber ansonsten immer nur so, dann quatschen die da irgendwie irgendwas mit Computer, ich habe nichts verstanden und dann lief das trotzdem, weil es cool war.
Genau. So hat man das eigentlich gemacht als 12-Jähriger dann. Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, aber älter, viel älter war ich da nicht. Es war so die Zeit, vielleicht 13, 14, das war so die Zeit, wo es gerade mit LAN-Partys losging.
Oh ja, oh. Hast du einen Switch? Ja. Okay, bringst du mit, ich hab einen Keller.
Genau. Und dann hat man erstmal 3 Stunden gebraucht, bevor alles lief, wenn überhaupt. Und dann hat man erstmal angefangen. Du musst
auf TCP/IP und dann 192, ja, musst du manuell eingeben. Was ist denn der DNS-Server?
Ja, ich 255.255.255.0 oder irgendwie so.
Ja, genau den. Ja.
Und dann hat es trotzdem nicht geklappt. Und dann irgendwie hat man am Ende nach 2 Stunden doch alles auf automatisch gestellt und dann auf einmal lief's. Weil man dann ausnahmsweise mal einen Switch hatte, der das konnte. Oder nicht verstanden hat, dass wenn man den noch zusätzlich mit an den Router anschließt und Internet hat, dass der Router dann alle IP-Adressen vergibt. Aber gut.
Ja, ja. Ja, oder man hatte immer irgendwo einen meistens am Switch angeklemmt eine externe Festplatte, so 250 GB, Riesenteil. Und die hieß einfach nur Arsch oder so.
Und da war dann alles drauf. Und man mit alles meinen wir auch wirklich alles.
Ja, hast du den Crack von und so. Ja, ja. Ah nee, natürlich waren das alles gekaufte Spiele.
Legal gekaufte Spiele. Mhm. Und legal gekaufte Filme und legal gekaufte Schmuddelfilme. Aber gut.
Und selbstverständlich und natürlich waren wir alle alt genug für diesen Krempel.
Ja, und wir hatten auch überhaupt keine Viren deshalb auf dem Rechner.
Nein.
Die man dann einfach, das Avira-Klingeln hat man dann einfach alle 10 Minuten mal ignoriert und gesagt, ich will jetzt zocken, geh mir nicht auf den Sack.
Ja, da sind wir eigentlich Überleitung bei meinem Service-Teil für heute. Ich habe heute einen Service-Teil mitgebracht.
Ein Service-Teil, ja, dann hau mal raus, deinen Service-Teil.
Ja, ihr habt so alle, also, ich hoffe, die ihr uns aus der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen angeschlossenen Staat der World Health Organization zuhört, so ein gelbes Heftchen.
Info.
Da stehen so Dinge drin, so hier, Covovax, irgendwas, ne?
Irgendwas ja, ich weiß sogar, wo das ist. Da gab es doch mal in den Kinos immer diesen Werbeclip von wegen, ja, guck mal nach, wo dein Impfheft ist. Das ist wahrscheinlich
irgendwo unter dem
Klavier oder so. Ja, ich hab das. Ich weiß genau, wo das ist. Also.
Ja. Ich meine, seit den letzten Jahren wissen wir das ja, aber in den letzten Jahren habt ihr euch alle nur impfen lassen gegen Sorona und Covid da, hier diese ganze Scheiße. Geht doch nochmal zu einem Arzt und fragt mal, was fehlt. Weil so eine Tetanus-Impfung ist gar nicht dumm zu haben, wenn man sich mal einen rostigen Nagel schneidet.
Das ist richtig.
Sonst fällt man um.
Das ist richtig. Blutvergiftungen sind unangenehm.
Ja? Also geht doch nochmal zum Onkeldoktor und lass da nochmal nachfragen. Die können das auch lesen. Meiner hat es heute abgetippt. Ich weiß auch nicht warum, aber bitte.
Gut. Service-Teil beendet.
Ja, aber ich dachte, ich mach das mal.
Nee, das macht Sinn, weil vielleicht geht jetzt der eine oder die andere mal los, guckt in ihr Impfheftchen und sieht gähnende Leere und sagt dann, ach ja,
ja dann, ja.
Also auf geht's. Vor allem, wenn ihr vorhabt, um die Welt zu reisen, das sind vielleicht auch Dinge.
Das ist definitiv ein großes Ding, das ist richtig.
Ja, ich habe mich am Dienstag noch von meinem Cousin über Malaria aufklären lassen. Der war nämlich ein Jahr in Ghana. Und hatte da 3-mal Malaria, glaube ich. Und ich habe immer gedacht, aber das war einfach aufgrund meiner Unkenntnis, dass Malaria so mitgefangen, mitgehangen ist. Ne? Also nicht, dass du davon jetzt liegen bleibst, aber dass du, wenn du Malaria hast, dann hast du das auch. So. Aber das ist tatsächlich nicht so. Es gibt da 2 Varianten von. Es gibt einmal die tropische Malaria und einmal das andere Malaria. Und ja, wie gesagt, je nachdem, was du bekommst. Und in Ghana ist wohl eher so diese Einmalform unterwegs. Und
da, einmal Form, wieso hat er das dann 3-mal?
Ja, also du kannst es halt 3-mal kriegen. So. Aber du hast es nicht. Also ich kenne Malaria aus Erzählungen immer so, dass du dann eigentlich dein ganzes Leben lang Medikamente nehmen musst gegen diese Fieberschübe. Und die kommen halt einfach. Und du wirst auch Malaria nicht wieder los. Aber diese andere Form der Malaria, die hast du halt so wie eine Grippe. So. Und dann ist die nach einer Woche wieder weg, pumpst sich einmal um wie bei einer Grippe. Und dann kannst du die aber ein halbes Jahr später wiederbekommen, wie eine Grippe. So, das ist halt. Deswegen hatte er das 3-mal, weil er sagte, eigentlich kannst du davor da nicht weglaufen, weil, ja, ist halt,
ja,
geht nicht, hasse halt einfach.
So. Ja, toll, bräuchte ich auf jeden Fall.
Nee, ja, ich auch nicht unbedingt, sage ich jetzt mal. Wer von euch schon mal Malaria hatte und uns dazu was erzählen kann, der haut gerne eine E-Mail an bekannte Adressen raus. Gut, wer sicherlich auch mal möglicherweise Malaria hat. Da wäre ich
auch fest davon ausgegangen, ja.
ist unsere heutige Protagonistin, unsere heutige Gästin in der Folge. Sie ist nicht leider, hat es leider persönlich nicht mehr geschafft, aber trotzdem sprechen wir über sie relativ viel.
Naja gut, sie wäre auch jetzt sehr rüstig. Sie ist 1868 geboren. Wenn die jetzt hier wäre, so viel ich weiß, Deutsch könnte sie, aber...
Davon gehe ich aus. Vielleicht hätten wir mal irgendwie so ein kleines Lavalier-Mikrofon am Kabel in das entsprechende Grab in Bagdad.
Ich wollte gerade sagen, da hätten wir dann direkt wieder Malaria.
Ich weiß gar nicht, ob man in Bagdad Malaria bekommen kann.
Tatsächlich ist doch mal irgendwie... Ah, ich habe jetzt vielleicht noch eine weitere Empfehlung. Ein Buch, das ich neulich noch verschickt hatte. Deswegen kann ich euch das als Empfehlung geben. Da. Wie Krankheiten Geschichte machen von Ronald D. Gerste. Das ist ein relativ spannendes und sehr populärwissenschaftlich, also einfach zu verstehen. Also na, eigentlich, manchmal habe ich mich für dumm verkauft gefühlt, geschriebenes, aber es ist ein sehr, sehr, sehr lustiges Buch über Krankheiten und Leute, die Krankheiten hatten. Und da stand unter anderem drin, dass auch mal Malaria irgendwie in der frühen Mittelalter in England unterwegs war.
Ja.
Also kriegst du da, in Bagdad kriegst du bestimmt auch Malaria, wenn du das möchtest.
Ja. Ist jetzt aber auch alles gefährliches Halbwissen. Vielleicht hat man das damals im Mittelalter auch noch Sumpffieber oder sowas genannt. Oder das ist was komplett anderes.
Gucken wir doch mal. Wechselfieber, Sumpffieber, Plaudismus, Marschfieber, Febris intermittens, kaltes Fieber, Akklimatisationsfieber, Klimafieber, Küstenfieber, Tropenfieber. Heutzutage hauptsächlich Tropen und Subtropen.
Alles Malaria.
Also, ja, war alles Malaria.
Okay. Dann wissen wir das jetzt auch, wenn jemand zu euch ankommt und sagt, hey, ich habe Sumpffieber, dann wisst ihr, der Mensch hat Malaria.
Ja.
Wir wollten heute aber eigentlich über Gertrude Bell sprechen oder Gertrude Bell. Diese genau. Dame ist uns schon mal untergekommen und zwar in der Folge zu Lawrence von Arabien.
Das genau. Werde ich euch jetzt verlinken, den Lawrence. Lawrence. Den Herrn von Arabien halt. Also nicht, dass er dem Arabien gehört, sondern, ach, ihr wisst es schon. Und als die uns auf jeden Fall unterkam, war die uns so, für uns so spannend, dass wir gesagt haben, Inga, guck mal nach.
Ja.
Und Inga hat nachgeguckt.
Inga hat
und
nachgeguckt.
Das ist formidabel, möchte ich sagen.
Genau, sehr ausführlichst. Ja, und dementsprechend haben wir jetzt für euch hier eine sehr ausführliche Quellengrundlage, die wir uns jetzt mal hier zusammen anschauen. Wie gesagt, vielen, vielen Dank an Inga. Das ist, glaube ich, erstmal soweit die letzte Recherche, die wir von Inga bekommen werden. Denn
ja, Inga hat ihr Praktikum erfolgreich abgeschlossen, möchte ich sagen.
Ja, das will ich ja doch wohl mal meinen. Wir sind ein bisschen traurig, auch mehr als ein bisschen traurig, weil das hat sie nämlich immer richtig cool gemacht. Und jetzt, ja, jetzt sitzen wir.
Das seht ihr dann am Samstag, ne? Also, haben wir eigentlich schon einen Mod für den Chat?
Nee.
Scheiße.
Wir müssen mal nochmal mit ihr sprechen.
Hallo.
Ja.
Wir können ja mal gucken. Irgendwen werden wir schon bereitschlagen.
Ja. Und am besten funktioniert sowas natürlich auch, wenn man mit Geldscheinen wedeln kann für solche Dienstleistungen. Dementsprechend, diese Geldscheine, die wachsen natürlich nicht auf Bäumen. Die bekommen wir im besten Fall von euch. Also schaut doch mal bei Steady vorbei. Link findet ihr auch auf seitenwälzer.de. Da könnt ihr uns nämlich mal geschmeidig mit einem Fünfer im Monat unterstützen.
Cringe.
Nee, das finde ich nicht cringe. Ja,
dass wir, ne, Werbung für Geld bezahlt uns auf jeden Fall, aber die Überleitung war schon ein bisschen cringe.
Ich finde meine Überleitung eigentlich immer recht gut, muss ich sagen.
Ich versuche mich hier gerade an das daran anzugleichen, wie man auf dieser neuen Plattform spricht und du hier, wie soll ich das denn lernen?
Gar nicht, das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wenn du demnächst anfängst mit Keck und solchen Begriffen, dann, ja, dann kannst du das in deiner Retro-Ecke machen.
Was ist Keck?
Keck ist...
Also ich kenne das als Beschreibung für eine Frisur einer Dame von, sagen wir mal so...
Ja, nicht mit... Also nicht mit CK, mit K-E-C-K, so schreibt man ja Keck, oder nicht? Also wenn ich sage, ja, boah, du bist aber Keck, Also,
kecke Frisur, ja, kecke, genau.
Frisur. Keck, ich verlese das jetzt hier, nicht, dass ich mich da, also Keck ist Slang, schreibe mit K-E-K. Keck ist ein weit verbreiteter Internet-Slang mit Ursprung in dem bekannten Online-Rollenspiel World of Warcraft. Auch in der deutschen Hip-Hop-Szene hat der Begriff Verbreitung gefunden, allerdings mit einem anderen, mit einer anderen Bedeutung. Oh, inzwischen wird ja auch in der rechtsextremen Alt-Right-Bewegung genutzt. Sympathisch.
Was bedeutet er denn jetzt? Oder hat er überall drei verschiedene Geschmacksrichtungen?
In der internationalen Computerspielszene bedeutet er Kek vom koreanischen Kek-Kek-Kek. Nee, Ke-Ke-Ke.
Lachen.
Ja, ist eine koreanische Onomatopoesie. Onomatopoesie von Gelächter und entspricht dem deutschen Haha.
Ja.
Ja, Blizzard hat das wohl irgendwie bei WoW eingebaut. Moment.
Ja.
Um halt irgendwie die Kommunikation der beiden Fraktionen Allianz und Horde zu erschweren. Ja, also die wollten halt so ein bisschen so, ja, irgendeine der Parteien sagt halt hahaha und die andere Partei sagt halt ke-ke-ke-ke oder so. Halt im Sinne von, ja, wir sind die Horde, wir sprechen anders als die Allianz. Und warum man jetzt Leute als keck bezeichnet, ist eine andere Frage. Ab 2002 haben dann deutsche Rapper keck in Liedern benutzt, wohl dann aber wohl irgendwie negativ verwendet.
Ja, ich kenne das als Beleidigung, du keck.
Ja, genau. Also man verwendet das wohl meistens als Verlierertyp oder möchte gern. So ist das eher zu werten. Und dann zu guter Letzt noch die Alt-Right-Bewegung, rechtsextreme Bewegungen, die benutzen den Begriff Keck als Namen einer froschähnlichen Gottheit einer fiktiven, vorgeblich semi-ironischen Religion. Er ist der Gott des Chaos und der Finsternis und stellt eine Vermischung der altägyptischen Gottheit Keck und der Figur Pepe der Frosch dar. Häufig wird Keck in Memes verwendet. Dargestellt wird er meist als Mensch mit Froschkopf und als, ja, den kennen wir ja, Pepe der Frosch. Hierzu wurde auch das fiktive Königreich Kirgisistan erdacht, dessen Flagge die Reichskriegsflagge zur Zeit des Nationalsozialismus sehr ähnlich ist. Anhänger dieser Ideologie bezeichnen sich selbst als Kekistanis. Kekistanis, ja. Seinen Ursprung hat die Verwendung des Begriffs Kek in dieser Bedeutung auf 4chan, wo auch sonst. Gut, ja, dann haben wir einen kurzen Exkurs zu dem Begriff Kek gemacht, den Michi jetzt wohl doch nicht mehr in seiner Retro-Ecke verwenden wird. Aber dann habt ihr das auch schon mal gehört. Ich glaube, die wenigsten, also ich glaube, so ein Begriff, der bekommt dann auch oft einfach Beine oder Flügel, ne, in der Internetbewegung.
Doch, ja, kann ich mir, also ja.
Der wird dann halt einfach benutzt und ich glaube, die wenigsten googeln mal wirklich, was bedeutet das? Die haben halt nur gehört, ja, mein Lieblingsstreamer sagt ständig Keck zu jedem und allem. Und dementsprechend benutze ich das jetzt auch, du Keck. So, und dementsprechend.
Ja. Dann stehst du da, ne? Ja.
Ja, so ist das.
So, gut. Stehst du da, wie Gertrude Bell da stand am 14. Juli 1868. Wenn ich mir ihr Leben so angucke, glaube ich ja, die ist da einfach, also die ist, ne, hat sich dann, kam raus und hat sich da erstmal hingesetzt und gesagt so, und jetzt, wie sieht's aus, was machen wir?
Erstmal ein Buch lesen.
Oder lieber auf Französisch, wie, also,
ah, Englisch, auf Deutsch Französisch, antworten. Deutsch, natürlich. Ja, ist mir egal.
Kein Ding.
Was Michi damit sagen wollte, ist, dass unsere Gertrude am 14. Juli 1868 das Licht der Welt erblickte, geboren wurde als Gertrude Margaret Lothian Bell.
Das hast du jetzt so dermaßen denglisch gebutschert.
Ja, Gertrude Margaret, Margaret.
Gertrude Margaret Lothian Bell, oder nicht?
Ja, in Washington Hall, County Durham, also in England.
So, das finde ich total spannend. Das ist das Erste, wo ich dachte, Bell, 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 da klingelt doch was. Woher kennst du den Namen? Kurz überlegt, Alexander Graham, ja, Bell, der hat mal das Telefon erfunden. Also hat er nicht, sondern, also, oder ich glaube, irgendwie, nee, Quatsch, das war mit der Glühbirne, wo das so Probleme um das Erfinden ging, oder?
Ja, bei Bell aber glaube ich auch. Aber
okay, ich schreibe auf, Folge zu Alexander Graham Bell und Folge zur Glühbirne.
Die sollten wir nochmal nachholen, auf jeden Fall.
Müssen wir mal rausfinden, ne?
Ich habe tatsächlich, wenn ich das Wort Bell höre, denke ich sofort an die Hubschrauber. Bell Jet Ranger 204, 206, kennt man doch. Das ist eigentlich so der, für mich muss ich sagen, das ist so der stereotypische zivile Hubschrauber, so ein Bell Jet Ranger.
Jetzt muss ich den googeln und verlinken.
Das ist so Miami Vice GTA Vice City 80er Jahre Hubschrauber, so ungefähr.
Ach, das Teil. Ja, ja doch. Bell 206.
Ja. Ob die Bells jetzt was miteinander zu tun haben, ist sehr gut möglich. Da kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen.
Nee, hatten wir doch. Also ich hatte das da extra. Inga war so freundlich.
Ach so.
Nein.
Haben sie nicht.
Genau. Also es ist nämlich so, obwohl die in Washington Hall geboren wurde, ist das ja eine Britin und der Alexander Graham. Soviel ich weiß, Ami, oder?
Ich glaube,
ja. Wie gesagt,
ja.
Wir machen nochmal eine Folge über den Schotte. Aber in Kanada, ja.
Ja, aber trotzdem.
US-amerikanischer Audiologe, Erfinder, Großunternehmer und Befürworter der Eugenik. Direkt mal sympathisch, der Mann. Uah. Ja. Und dann Telefon zur Marktreife. Sieht aus wie ein Weihnachtsmann, der Typ. Auf jeden Fall haben die nichts miteinander zu tun.
Ich rede jetzt ja auch nicht von Graham Bell da, der da was mit Telefon gemacht hat, sondern ich rede jetzt von der Bell Aircraft Corporation.
Aber das sind doch auch Amis, oder nicht?
Ja, aber die Familie Bell, in die unsere liebe Gertrude hineingeboren ist, die hat ja auch später in Amerika oder auch zu dem Zeitpunkt in Amerika sehr viel Geld mit Eisenbahnen verdient, oder nicht? Dementsprechend wäre das jetzt ja auch gar nicht so weit voneinander entfernt, dass man von der Eisenbahn irgendwann mal dann in Amerika selber die Ausgründung in Bell Aircraft Corporation macht.
Ich dachte, in Großbritannien hätten die...
Oder habe ich das falsch verstanden? Das kann natürlich auch sein, dass ich das falsch im Kopf habe. Ich habe bei Eisenbahn vielleicht direkt irgendwie und derzeit direkt an den Eisenbahn-Run in den Vereinigten Staaten gedacht.
Ja, ich gucke gerade nach. Nee, haben auch nichts miteinander zu tun. Also die Hubschrauber kommen auch nicht von
Gertrude.
Von Gertrude, genau. Also alles unterschiedliche Familien.
Aber alle mit dem Namen Bell. Also haben wir das jetzt auch für euch geklärt. Wir kümmern uns heute nämlich um Gertrudes Familie. Die entstammt nämlich einer Familie Bell, die zum Zeitpunkt ihrer Geburt eine der reichsten und erfolgreichsten bürgerlichen Familien des Vereinigten Königreiches war. Das heißt, die waren sehr, sehr wohlhabend, was natürlich auch ihren Werdegang, ich sag jetzt mal, ein bisschen einfacher gemacht hat, oder?
Ja, ich sag mal, es wäre nicht möglich gewesen, ihren Werdegang zu gehen, wenn sie nicht so reich gewesen wären.
Ja. Ihr Großvater, väterlicherseits, war nämlich Sir Isaac Lothian Bell und der war einer der Mitbegründer und Miteigentümer der Firma Bell Brothers, die in den 1870er Jahren, da steht es nämlich jetzt auch, ein Drittel des Eisenbahnbedarfs für Großbritannien produziert haben. Also da kann man schon von ausgehen, Großindustrieller, da ist richtig, richtig viel Kohle unterwegs. Und der Vater, Thomas Hugh Bell, also der Vater von Gertrude, war eben der älteste Sohn von Lothian Bell, also von Sir Isaac Lothian Bell. Und hat dementsprechend natürlich auch eine sehr, sehr gründliche Ausbildung bekommen. Und wie man sich das so denken konnte, war er jetzt auch prädestiniert dafür, dann später mal die Leitung seines väterlichen Firmenimperiums zu übernehmen. Und
ja. Interessant finde ich das, weil halt dieser Fokus auf die Ausbildung da schon gelegt wird, ne? Also das zieht sich wirklich durch die Familie durch. Gertrudes Vater heiratet, Gertrudes Mutter bekommt zwei Kinder, Gertrude und Maurice, stirbt dann kurz nach der Geburt von Maurice. Und im Endeffekt werden die Kinder dann zwar von Kindermädchen erzogen, aber der Vater ist auch, wie sein Vater vor ihm, den Kindern sehr zugeneigt, sorgt für Ausbildung, ist für die Kinder da, ist selber für die Kinder da, verbringt viel Freizeit mit ihnen und heiratet dann später, da war dann, also beim Tod ihrer Mutter war Gertrude 3 und 5 Jahre später heiratet Thomas, ihr Vater, dann Florence Olive, eine Schriftstellerin, die dann wirklich sowas wie eine Ersatzmutter wird. Also es ist tatsächlich so, dass, obwohl diese Umstände natürlich nicht schön sind, aber der Wohlstand der Familie, die Freizeit, die der Vater dann wohl auch hatte und auch die finanziellen Möglichkeiten und die Kindermädchen, die aufgrund dieser Möglichkeiten eben bestellt werden konnten, finanziert werden konnten, haben der Familie und damit auch Gertrude eben die Möglichkeit zu einigem an Bildung eröffnet, was sich tatsächlich zum einen in der Lernbegierigkeit des Kindes niederschlägt, zum anderen aber auch darin, dass sie dann mit 14 aufs Queens College geht. Nee, mit 16 aufs Queens College geht.
Ist wahrscheinlich auch ein, also ist eine Privatschule in London, eine Mädchenschule.
Schon ordentlich.
Die ist jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz kostengünstig, würde ich davon ausgehen. Gibt's das heute noch, das Queens College?
Ich kann es mir gut vorstellen. Auf jeden Fall, also normalerweise gehört sich das nicht, dass Mädchen aus ihrer gesellschaftlichen Schicht da überhaupt hingehen. Eigentlich unterlässt man die von Hauslehrern unterrichten und verheiratet die dann, aber an der Stelle war es eben so, dass der Vater und die Stiefmutter eben für eine gute Ausbildung gesorgt haben, eine so gute, dass nach diesem Abschluss auf dem Queen's College Gertrude tatsächlich sogar in Oxford studiert.
Um das kurz aufzuklären, das Queen's College gehört heute zu der Universität Cambridge. Und die Universität Cambridge hat 31 Colleges unter seiner Führung. Und da ist eben heute das Queen's College angegliedert. Es gibt auch das King's College, das Clare College, das Trinity Hall College, das Trinity College, St. John's College und das Magdalena College, nur so als...
Klar, muss man auch mal wissen. Ne?
Und ich wusste gar nicht, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, boah, das sind heute hier so richtig so Facts, random Facts, die wir hier droppen. Cambridge heißt Cambridge, weil es am Ufer, weil es sich am Ufer des Flusses Cam befindet. Oder Cam, K-C-A-M. Wusste ich nicht.
Nee, wusste ich auch nicht.
Und wieder was
gelernt. War mir aber auch bis dahin egal, ne?
Ja, mir eigentlich auch, aber ne, wenn man ein unnützes Wissen hat, kann man das hier einfach mal loswerden.
Dafür sind wir hier, das ist völlig richtig. Ja, wir machen aber weiter bei Gertrud, weil Gertrud ist, ich möchte sagen, eine krasse Fickerin.
Was also, ich nicht unbedingt auf ihre,
auch das wissen weiß wir man nicht, gar nicht
genau, aber ne?
Also, sie ballert also durch dieses Queen's College durch, studiert dann in Oxford, ballert in 2 Jahren durch das Studium der Zeitgeschichte in Oxford und schließt das mit höchster Auszeichnung ab. Dabei fällt sie auf mit so Dingen wie einem Professor in Oxford einfach mal widersprechen oder ja, einfach ehrgeizig, zielstrebig sein. Also wirklich dieses, sie sagt selber, ich möchte wenigstens eine Sache von Grund auf wissen. Das dilettantische Lernen bin ich leid. So richtig, ich will das jetzt, ich möchte das jetzt haben, Vollgas so. Also das heißt, sie ist die erste Zeithistorikerin, die erste Frau in Oxford, die mit höchster Auszeichnung abschließt. 1888 ist das. Da ist sie noch keine 20. Ich guck dich mal nicht an und mich auch nicht. Und sie kriegt aber keinen akademischen Grad.
Siehste, also, haben wir auch nicht. Also.
Ja, aber wir könnten.
Ja, gut.
Also wir haben das rein verbriefterweise haben wir das Recht dazu. 1888 waren es noch 32 Jahre, bis an der University of Oxford überhaupt akademische Grade an Frauen vergeben wurden.
Ja, gut. Aber die hat es auch ohnehin gekriegt. Dementsprechend brauchen wir auch keinen.
Das kann man so natürlich auch sehen.
Gut. Was passiert nach ihrem Studium, das sie mit Bravour abgeschlossen hat? Nun, ihr Vater bzw. ihre Familie möchte, dass sie zum einen natürlich heiratet, zum anderen aber auch, dass sie so ein bisschen in die Gesellschaft eingeführt wird. Ne? Und da meinen wir natürlich jetzt nicht hier Londoner, englische Gesellschaft, sondern die muss auch mal ein bisschen rumkommen. Dementsprechend verbringt sie die Wintersaison 1888, 1889 in Bukarest. Warum in Bukarest? Ganz einfach, weil unter anderem auch ihr Schwager Frank LaSalle.
Wahrscheinlich.
Frank LaSalle, Schwager ihrer Stiefmutter, nicht ihr eigener Schwager, dort britischer Botschafter war. Und ja, da konnte man natürlich dann sie gut hinschicken. Warum hat man das gemacht? Ja, sie kann halt an einer Reihe diplomatischer Dinner teilnehmen. Also sitzt wahrscheinlich jeden zweiten Tag mit irgendwelchen anderen Würdenträgern am Tisch und genehmigt sich Kaviar. Da waren ja,
Würdenträger, ne? Also die lernt Bernhard von Bülow kennen, der ist später Reichskanzler. Ja. Charles Hartridge, Vizekönig von Indien später. Also das sind schon Leute, die Kontakte kann sie auch später nochmal nutzen. Das ist schon gar nicht schlecht. Und Wintersaison ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt. Das ist eine Ballsaison. Es geht darum, auf große Bälle und gesellschaftliche Anlässe zu gehen und zu lernen, wie man richtig den Fächer schwingt. Und wenn man das schon mal lernt, dann eigentlich sollte man in der ersten Ballsaison, wenn es scheiße läuft, in der zweiten Ballsaison sich wen Ehemännliches da organisiert haben.
Genau. Da das wäre die Idee, ne?
Genau, das war
schön auch die, aus dem Adel des Empires, aus den hohen Beamten des Empires, da wird doch wohl einer dabei
sein. Ja, oder halt aus dem europäischen Adel irgendwie, ne? Das geht ja auch, wenn's sein muss. So unter anderem auch der Kandidat Billy LaSalle, jetzt könnte man schon denken, hä, was? Ja, das war ihr Stiefcousin. Hat sie aber jetzt wohl nicht so für würdig befunden, beziehungsweise fand ihn auch nach einer Zeit dann relativ langweilig. Und wir spoilern mal und sagen, 1892 endete ihre dritte Ballsaison und sie hatte niemanden gefunden und es hatte auch niemand um ihre Hand angehalten. Das war jetzt für sie weniger tragisch, würde ich mal sagen.
Ja, weiß ich nicht. Sie fand das schon scheiße, ne? Also es war schon so, dass sie gesagt hat, ich würde jetzt also schon eigentlich gerne so die gesellschaftlichen Bestimmungen erfüllen, kann man sagen. Versucht sie zumindest diese drei Ballsaisons, drei Jahre lang. Aber irgendwann denkt sie sich halt, ja gut, komm, egal, ab nach Teheran.
Ja, denn da blüht der Hanf, wie man weiß.
Ja, weiß ich nicht. Also, sie ist auf die Idee gekommen, weil Frank LaSalle dann von Bukarest nach Teheran versetzt worden war und eben beim Schah von Persien dann eben Botschafter war. Und dann denkt sie sich halt, ja gut, das war in Bukarest ganz nett. Hier wird's jetzt nicht mehr so geil mit den Bällen. Okay, aber dafür kann sie halt die Welt sehen. Und ich glaube, das ist auch was, gerade wenn man was ungewöhnlich ist eben für eine Frau damals, wenn man studiert und viel an Wissen zur Zeitgeschichte über das damals ja noch massive koloniale Empire lernt, dann hat man auch irgendwie Bock, das alles zu sehen. Und also, wenn sie verheiratet gewesen wäre, hätte sie das alles nicht sehen können. Das muss man auch ganz klar wissen. Also das dahingehend war es schon ein Glücksfall für sie, dass sie sich niemanden aussuchen konnte und niemand sie beeindrucken konnte.
Definitiv. Ja, also wie du schon sagtest, das hatte auch so ein bisschen damit zu tun, dass sie natürlich auch sehr gebildet war und entsprechend dann auch für sich jemanden finden musste, der ihr da Paroli bieten konnte, was vielleicht nicht immer der Fall war. Das ist so ein bisschen wie mit Queen Victoria und ihrem Ehemann Albert. Ja, also da hat mich das zumindest dran erinnert. Übrigens, falls ihr die Doppelfolge dazu noch nicht gehört habt, schaut doch gerne nochmal in die vergangenen Folgen rein. Und da war ja auch der Fall, dass er am liebsten gerne Künstler, Gelehrte, Philosophen und so weiter mit an den Hof gebracht hätte. Victoria das aber scheiße fand, weil sie eben nicht über diese Bildung verfügt hat und dementsprechend die Gespräche nicht verstanden hat. Und dann lieber gesagt hat, nee, lass die mal weg, die sind doof. So, was für ihn dann doof war, aber gut. Unsere Gertrude hatte dieses Problem nicht, eher andersrum. Sie hat sich dann 6 Monate in Teheran aufgehalten. Und hat da natürlich auch schön Party gemacht. Das Who is Who von Teheran und alle, die so durchgekommen sind, kennengelernt. Und schon da hat sie sich eigentlich, wenn man so möchte, in diese Kultur und in das Land verliebt. Also auch da.
Also diese Kultur. Ja. Ne? Also da sind natürlich einige verschiedene Kulturen, durch die sie in Zukunft noch reisen wird, in die sie sich dann angeblich verliebt hat. Aber es ist eben so, dass sie gerade Wüstengegenden dann auf einmal spannend findet, weil sie die das erste Mal sieht.
Ja. Ja, wir können jetzt Teile eines Zitates verlesen. Ich glaube, wir müssen das jetzt nicht hier ganz verlesen. Sie sagt auf jeden Fall mal, ich habe nie gewusst, was eine Wüste ist, bis ich hierher kam. Es ist etwas ganz Wunderbares. Und plötzlich aus dem Nichts, aus einem bisschen kalten Wasser, bricht ein Garten hervor. Und was für ein Garten? Bäume, Brunnen, Becken. Und dann geht's noch weiter mit hier sitzt der verzauberte Prinz, feierlich, würdevoll, in langen Gewändern, verkleidet.
Ja, es ist halt schon auch so eine, was man heute als relativ unreflektierte Orientbegeisterung ansehen würde.
Genau. Ja. Und sie schließt dann, ach, wir kennen keine Gastfreundschaft im Westen und keine Manieren im Vergleich dazu.
Ja. Ja. Teheran, ne? Sie hängt da eigentlich immer mit Henry Cadogan rum, einem Mitarbeiter der britischen Botschaft. Den findet sie jetzt ausnahmsweise mal spannend. Nach 3 Monaten hält er auch um ihre Hand an. Also da wäre eigentlich das Ding durch gewesen, ne? Also
die mochten sich.
Die mochten sich, ja. Dann wäre Gertrud unter der Haube gewesen. Botschaftsmitarbeiter, mit anderen Worten, sie hätte auch weiter reisen können. Aber ihre Eltern sagen, nein, der Typ ist nicht fancy genug für dich als Tochter einer der reichsten Familien, einer der wichtigsten Familien. Such dir doch bitte wen Besseres. Komm doch erstmal nach
Großbritannien zurück und macht sie tatsächlich auch, hält sich daran. Was schade ist, weil, also unrelated, stirbt Henry Cadogan dann relativ schnell an den Folgen einer Lungenentzündung, als sie gerade wieder zu Hause ist. Nee, als sie 9 Monate wieder zu Hause ist, kriegt sie das eben per Telegramm mit. Findet sie natürlich nicht so cool. Aber ja, das wäre durchaus vielleicht eine andere Geschichtswendung für sie geworden.
Definitiv, das hätte ihrem Leben eine andere Richtung geben können, auf jeden Fall. Sie hat dann auch das eine oder andere Buch geschrieben in der Zeit, unter anderem verfasst sie ihren Reisebericht unter dem Titel Persian Pictures von 1894 und hat auch dann Gedichte aus dem Persischen übersetzt vom Dichter Hafiz. Übrigens, wir müssen an der Stelle nochmal einen Disclaimer raushauen. Ihr kennt das von uns bereits. Bitte seht es uns nach, dass wir da teilweise persische, irakische, arabische Namen im Zweifel
englische
Namen nicht richtig aussprechen können. Das sind relativ viele in dieser Folge. Wie gesagt, bevor ihr uns darauf festnagelt, beziehungsweise sagt, das habe ich aber bei der Ecke so gehört, dass man den so ausspricht, recherchiert lieber nochmal selber. Nicht, dass ihr euch wegen uns dann da ins Fettnäpfchen reinhaut. So, sie bekommt dann ein Telegramm aus Teheran.
Ja.
Das haben wir gerade schon besprochen. Das war eben der Tod. Und das war für sie so ein bisschen, ja gut, scheiße. Zum einen waren die ja nicht verheiratet. Das heißt, sie ist jetzt auch nicht offiziell in Trauer und kann irgendwie da offiziell um ihren Nichtmann trauern. Was aber passiert ist, dass sie dann durch Europa reist, um diese Trauer auch zu verarbeiten, sich vielleicht so ein bisschen abzulenken und unterschiedliche Sprachen lernt, was man halt so macht. Ne? Also ein bisschen rumreisen, ein bisschen Europa, ein bisschen Sprachen lernen, dies, das. Also auch da sieht man mal wieder, ja, eigentlich, also die hat schon eigentlich ein recht eloquentes und entspannt, also entspannt nicht in dem Sinne von wegen, die hat nichts zu tun gehabt, Leben geführt, sondern die hatte halt die Möglichkeiten, sich zu sagen, ach ja, Schicksalsschlag, komm, oh, wo will ich denn morgen hin? Frankreich, Schweiz, Italien, Portugal, wo war ich denn noch nicht? Welche Sprache kann ich denn noch nicht? Papi, ich bin mal morgen ne? Ja, alles klar.
Alles gut, Trude.
Also,
ja,
Nimmst du denn mit? Nimm dir eine Freundin mit oder sowas.
Ja, ich zahle. Also, Gertrude ist auf jeden Fall. Auf dieser Europareise fängt sie an, sich für Archäologie und für Alpinismus zu interessieren. Ja, also sie wird Alpinistin. Die Gertrudenspitze im Berner Oberland ist nach ihr benannt, weil sie da mit ein paar Einheimischen zusammen die Erstbesteigung durchgezogen hatte und es damals ja immer noch Sitte war, dass die Person, die das Ding zuerst besteigt und wenn es nur eine Person ist, die sich das eben auch finanziell leisten kann, da einfach Leute mitzunehmen und zu sagen, ja, wir besteigen den jetzt. Ist mir egal, ob das notwendig oder sinnvoll ist. Wir gehen da jetzt hoch. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine der ersten Alpinistinnen überhaupt und also ne, als solche, die zum Spaß da rumkraxelt und einer der ersten Berge, die oder überhaupt einer der einzigen Berge, die nach einer Frau benannt sind. Ja, Archäologie und Alpinismus. Das können wir aus dieser Phase, also Sprachen, Archäologie und Alpinismus können wir aus dieser Phase mitnehmen, nachdem sie aus Teheran wieder da ist. Und die ersten Bücher hat sie auch geschrieben. Läuft also.
Genau. Es zieht sie aber dann wieder zurück in den Osten, den sie ja vorher schon lieben gelernt hat. Und so reist sie 1899.
Den Nahen, meinst du, sozusagen.
Ja, genau, den Nahen Osten, ja.
Reist 1899, wie alt ist sie denn da? Warte mal, 31.
31 Jahre, nachdem sie dann auch in Jerusalem war, macht sie einen mehrtägigen Ausflug in die Wüste und ja, erreicht dabei auch Regionen, die vorher so vor ihr, zumindest aus dem Westen, also nur eine sehr kleine Zahl westlicher Männer, als auch keine europäische Frau vorher je aufgesucht hat. Also da fängt sie auch wirklich an mit Pionierarbeit, wenn man das so möchte. Vorher hat sie natürlich auch sehr viel gelernt und aber auch sehr viel, was schon bekannt war, hat sich Wissen angeeignet und jetzt geht es so langsam damit los, dass sie Dinge macht, Orte besucht, Orte entdeckt, die vor ihr auch noch wirklich niemand anderes, auch kein männlicher Kollege, entdeckt hatte.
Niemand anderes aus England oder aus Westeuropa.
Natürlich,
ne?
Natürlich.
Also da waren Menschen, die haben da gewohnt. Denen ist auch regelmäßig der Draht aus der Mütze gesprungen. Gerade den osmanischen Verwaltungsbeamten. Ihr erinnert euch noch an der, aus der Lawrence von Arabien-Folge, dass das ja so war, dass in Palästina, im heutigen Jordanien, Syrien, der heutigen arabischen Halbinsel, dass dort die Gegend von den Osmanen kontrolliert wurde. Und zu dieser Zeit, ja, es schon so war, dass die dortigen arabischen Bevölkerungsgruppen sich von den Arabern auch durchaus kolonisiert fühlten. Also es gab eine von den Arabern, genau, von den Osmanen. Es gab eine türkisch-osmanische Oberschicht, die verwaltet hat, türkisch-osmanische Truppen, die dort Widerstände unterdrückt haben und eine arabische Bevölkerungsmehrheit, die dann eben die alltäglichen Arbeiten durchgezogen haben und Steuern zahlen durften. Herzlichen Glückwunsch. Und weitere andere Minderheiten, die unter den Osmanen nicht schlecht leben konnten, aber eben auch nicht besser als andere, also als die arabischen Bevölkerungsgruppen. Ne? Also es gab dann natürlich immer mal wieder so dieses Phänomen von, ich arbeite lieber mit diesem Kolonialherrn zusammen, als Angst haben zu müssen, hier von der Mehrheitsbevölkerung irgendwie Probleme zu bekommen. Auf der anderen Seite gab es auch Minderheitenbevölkerungsgruppen, die auch von den Osmanen unterdrückt wurden, so zum Beispiel die Drusen, die, wenn ich mich recht entsinne, christlich waren und wo die, oder christlich sind, Religionsgemeinschaft im Nahen Osten. Nein, sind sie nicht. Schau mal, Michael, lernst du auch noch was? Arabischsprachige Religionsgemeinschaft im frühen 11. Jahrhundert als Spaltung der ismailitischen Schia, also muslimisch, wenn ich das richtig verstehe, aber eben weit ab von der muslimischen Mehrheitsmeinung, kann man vielleicht sagen, oder von diesen vielleicht klassisch bekannten sunnitischen oder also schiitischen Strömungen. Das ist halt eben eine schiitische Strömung, ne? Eine ganz besondere Geschmacksrichtung. Auf jeden Fall waren das Leute, die auch von der sunnitischen Oberschicht, von den sunnitischen Osmanen nicht so gern gesehen wurden und mit denen auch keiner Kontakt haben sollte. Und Gertrud ist da halt einfach mal hin, ne? Ja, hat sich mal mit denen unterhalten, hat sich mal da die Gegend angeguckt, von ihnen zeigen lassen. Ist einfach mal von Jerusalem nach Damaskus mit dem Pferd, schön, Palmyra angeguckt, dies, das. Also, das ist schon eine Nummer. Das muss man schon mal machen. Gegen den Widerstand der osmanischen Verwaltung und gegen den Widerstand der eigenen Kultur, kann man ja eigentlich sagen. Das tut man ja nicht als gute Britin. Ja, nö, wir gehen jetzt hier, da, Norden. Ne?
Ja, so. Und ihr zwei mitkommen. Genau, und ich glaube, das war auch genau ihre Stärke dabei und warum sie das auch durchsetzen könnte. Da hat es ihr auf jeden Fall geholfen, zu dieser Zeit eine Frau zu sein, weil, also das ist jetzt, ich meine das jetzt überhaupt nicht despektierlich oder irgendwie böse oder so, aber wahrscheinlich wurde sie grundsätzlich unterschätzt von Männern, so nach dem Motto, ach guck, ja, die will haben mit dem Pferd und ja, komm, lasse doch, so, weißt du? So nach dem Motto, wenn das jetzt ein Mann gemacht hätte, hätten die Leute gesagt, ja, nee, ey, hör mal. Aber ja, ist halt diese Frau, diese rothaarige Engländerin, die da mit dem Pferd los will. Ja, komm, lasse doch, wenn sie lustig ist. So, und haben sie in dem Sinne unterschätzt, mussten dann aber später anerkennen, okay, ja, die ist in Damaskus angekommen. Okay, ja. Das Ganze ist natürlich trotzdem, ganz unabhängig davon, ob jetzt Männlein oder Weiblein oder was weiß ich was, trotzdem relativ gefährlich. Das heißt,
gerade für wen Westliches, die auch nicht danach aussieht, als würde sie jetzt am Hungertuch nagen. Das muss man eben auch festhalten.
Genau, Stelle, ne? In den Regionen, die sie bereist, gibt es auch immer wieder Überfälle durch Räuberbanden und so weiter und so fort. Und das finde ich eigentlich ziemlich, es ist also wie sie das teilweise gelöst hat, finde ich richtig cool, aber sie hat sich natürlich auch darum bemüht, dass sie dann vor allem auch von den Osmanen immer wieder Eskorten bekommen hat, also von Soldaten, die sie dann da geschützt haben. Das war auch nötig teilweise, ne? Also die auch diese, ja, ich will jetzt mal sagen Karawanen oder Reisegruppen, nenne ich es jetzt mal eher, in denen sie dann da gereist ist, die sie dann angeführt hat, sind auch hin und wieder mal überfallen worden. So, und dann war das sehr gut, dass da Soldaten mit dabei waren, weil wenn sie da alleine gewesen wäre, hätte das, ja,
böse enden können. Andererseits ist es so, dass dass das nur in den Gebieten gilt, wo die Osmanen sie halt auch sehen wollten. Da konnte sie osmanische Begleitung mitnehmen, dann war das auch alles irgendwo cool. Oft hatte sie entweder einfach Glück, Ja. Oder sie konnte durch ihre Sprachkenntnisse die ganze Situation auch entschärfen. Ne? Wenn dann die Person, die du gerade überfallen willst, dich gerade in deinem Mutterdialekt anspricht, dann ist das schon mal was anderes.
Da rechnet das, man auch vor allem nicht mit.
Genau, also, ja. Aber was die Gebiete angeht, in denen sie eigentlich nicht hätte reisen sollen, da ist sie dann ohne Eskorte gereist und hat es meistens geschafft, sich von Scheichs, also von örtlichen arabischen Scheichs, der örtlichen Bevölkerungsgruppe jeweils, oder Stammesführern dort eben eine Schutzzusage zu holen. Also ein, nein, hier in meinem Gebiet darfst du reisen, ich verbürge mich dafür, dass du hier reisen darfst. Und dadurch dann eben durch jemanden, den diese Person mitschickt, die halt dann stellvertretend für diese Person sagt, so, nee, ist in Ordnung, dass die Gertrud hier rumläuft. Oder vielleicht auch durch was Schriftliches, wobei das nicht so wahrscheinlich ist. Irgendein Erkennungszeichen ist auch möglich. Auf jeden Fall eben durch den Kontakt zu den örtlichen Eliten kann sie sich eben regelmäßig Schutzzusagen organisieren. Und normalerweise macht sie das, also entweder schafft sie das halt vorher schon, hat schon irgendwie Kontakte, kann, also sie hat immer schon, das geht sehr, sehr schnell. Auf dieser Reise knüpft sie viele von denen und das nutzt sie später immer häufiger. Und je weiter, je häufiger sie reist, desto, oder je mehr sie reist, das ist schon auf dieser Reise so, desto mehr spricht sie auch rum, dass sie als rothaarige, grünäugige Frau hier unterwegs ist. Das ist natürlich auch ein Ding, ne? Dann kannst du halt auch eher mal sagen, hey, ich komme jetzt übrigens in dein Land, kriege ich hier auch eine Schutzzusage. Wie sie das aber macht, ist ficht der Hammer. Ficht total geil. Sie reitet halt in diese Zeltlager, diese Zeltstadt eines der Stämme rein. Gerne auch bei einem räuberischen Stamm, das ist nicht so wichtig. Einfach mal Männer aufs größte Zelt zu, runterspringen, Zeltplane zur Seite, reingehen und erstmal darauf vertrauen. Es ist Kultur in diesen Stämmen, dass du einem solchen Gast erstmal gastfreundlich zu begegnen hast. Und wenn die so aggressiv und aktiv da reingeht, dann kann sie ja nicht mehr, das kann man dann vor der Runde der dort im Zelt sitzenden beziehungsweise der dort wohnenden Menschen einfach nicht mehr rechtfertigen, kannst du die ja nicht einfach wegmachen. So, ne? Kannst ja nicht einfach irgendwie einen überziehen und sagen, oh, die ist gestolpert. Sondern dann hast du eben die eigene Kultur zu achten und gastfreundlich zu sein an dieser Stelle. Und das klappt eben. Und dadurch, dass sie das eben so mutig macht, ist sie immer wieder bekannt. Normalerweise tritt sie halt immer durch den Haupteingang ein, nicht von der Frauenseite, die es eben da häufig auch schon, also da häufig gibt, ne, wo man eben die Geschlechter trennt. Nein, sie tritt durch die Männerseite sozusagen an, durch den Haupteingang. Sieht es als Selbstverständlichkeit an, dass sie da, ja, einen Thron eigentlich, kann man das nennen, oder? Also einfach, dass sie da einen Ort kriegt, wo sie eben als Ehrengast dargestellt wird. Und sie wird eben auch häufig als Mann ehrenhalber in großen Anführungsstrichen geführt. Also dadurch, dass sie so bekannt ist, so mutig ist, so aktiv und aggressiv auftritt, ja, kann sie eigentlich, also dieses sehr Forsche schützt sie an der Stelle irgendwie auch und sorgt dafür, dass sie eben beeindruckt und dadurch weiterhin auch Schutzzusagen bekommt und teilweise eben heißt es dann, da kommt die Tochter der Wüste oder eine Königin oder so. Also die wissen auch gar nicht so richtig meistens, mit wem sie es da zu tun haben und das Auftreten tut dann ihr Übriges.
Ja, und das würde ich, also das liegt halt, und das ist genau das, was ich eben auch sagte, liegt halt unter anderem auch daran, dass es niemand vor ihr gab, der so mutig und stumpf war und das einfach gemacht hat. Und dementsprechend hat es dann auch funktioniert, dass die Leute so baff waren wahrscheinlich und gesagt haben, okay, ja gut, dann setze ich mal hier auf das Kissen. Oh. So, aber auch sie kann nicht die ganze Zeit im Nahen Osten verweilen. Sie kehrt im Sommer 1900 nach England zurück und hat dann tatsächlich eine 5-jährige Pause, bis sie wieder in den Nahen Osten reisen kann oder reist. In dieser Zeit widmet sie sich ihrer Familie und fängt an, ihr Studium wieder aufzunehmen. Und zwar genau über diese Region. Ja, also ab und zu geht es mal in die Alpen zum Bergsteigen, ein bisschen körperliche Ertüchtigung, ein bisschen Urlaub. Aber in der Zwischenzeit ist sie eigentlich am Studieren. Das heißt, sie beschäftigt sich ganz intensiv mit der Kultur, mit der Geschichte dieses Raumes, also dieser Region. Und möchte darüber nicht nur das lernen, was sie dort vor Ort lernt und die Kultur, die sie dort vor Ort erfährt, sondern sie möchte auch tatsächlich viel über die Geschichte lernen und einfach aus den Büchern mal hören, was bisher bekannt ist. Bevor es dann wieder in den Nahen Osten geht, macht es aber vorher noch eine kleine Weltreise. Ne? Also,
ja, mein Gott.
Muss man mal gemacht haben, einfach. Also, ja. Dementsprechend auch in Indien, macht ja Sinn, liegt zu dem Zeitpunkt im, ja, britischen Empire, ist sehr wichtig für das britische Empire. Und dort trifft sie auch auf jemanden mit dem Namen Valentin Chirol, so würde ich ihn jetzt mal aussprechen. Und den hat sie auch schon aus Bukarest in Erinnerung, also den hat sie in Bukarest kennengelernt. Und der ist Chefredakteur der Auslandsabteilung der Times. Und da hat sie ihm, also mit dem hat sie recht viel Austausch, was Informationen ihrer Reise angeht und so weiter und so fort. Und kann dem in Artikeln auch immer wieder Hintergrundinfos für, ja,
die. Das finde ich ganz interessant. Geben. Sie hat ja schon Bücher geschrieben und jetzt wird sie eben auch durch die Zeitung durchaus bekannt als Kennerin des Orients. Ne? Also irgendwie dieser Gegend, da war dann im Zweifel die britische Öffentlichkeit auch nicht so trennscharf unterwegs. Sie holt sich, also sie teilt eben ihre Erfahrungen auf dieser Weltreise mit dem Typen und später dann auch, gibt dann eben auch Texte und später auch noch Bücher weiter über den Nahen Osten. Gleichzeitig bekommt sie von ihm, weil sie ja jetzt gerade nicht im Nahen Osten ist, Infos über die politische Entwicklung dort, weil sie das immer weiterhin noch interessiert, weil sie ja diese ganzen politischen Figuren im Nahen Osten alle kennt. Ne? Also sie weiß halt wirklich genau, wer ist da Scheich, mit dem habe ich gesprochen, bei dem habe ich auf dem Kissenthron gesessen. Wie wichtig ist der jetzt geworden? Welche Gebiete hat er eingenommen? Wer hat da wen geheiratet? Wie gefährlich ist jetzt die und jene Gruppe für die Osmanen? Was tun die Osmanen dagegen? Was ist das Appeasement oder keine Ahnung? Ne? Also das interessiert sie und sie bleibt halt dieser Region so sehr verbunden und sammelt so viel Wissen über diese Region an, dass das später noch sehr, sehr wichtig für sie werden wird. Eine andere Sache, die sehr, sehr wichtig für sie werden wird, ist eine weitere Person, nämlich Percy Cox. Das ist der erste Name, den ihr euch so richtig merken solltet, außer Gertrude Bell, weil Percy Cox nochmal wichtig werden wird nach dem Ersten Weltkrieg für ihr weiteres späteres Leben, kann man im Endeffekt sagen. Also merkt euch schon mal Percy Cox, der ist auch ein britischer Diplomat, zu dem Zeitpunkt Konsul in Maskat, aber das ändert sich dann auch noch.
Ja, definitiv. Sie hat jetzt noch einen Plan, und zwar möchte sie schon seit längerem die große arabische Wüste erkunden, und da fängt es mit dem Griffen nämlich schon an. Nedisht, da müsste ich einmal die Lautsprache bemühen, glaube ich.
Natscht.
No. Natscht.
No. Oder netscht. Natsch. Falls jemand der Sprache mächtig ist, gerne mal eine Sprachnachricht. Dann machen wir das wie mit diesem Staat, den wir nicht aussprechen.
Genau. Diese Wüste liegt auf jeden Fall das sehr halt zentral.
Die arabische Wüste.
Genau. Im heutigen,
ne, arabische Halbinsel Dasand.
Genau. Liegt halt heute zu großen Teilen in Saudi-Arabien, aber auch in Teilen des Iraks, Jordanien, Syrien und so weiter und so fort. Also arabische Halbinsel beschreibt das Ganze schon recht gut. Und da möchte sie halt eben gerne erkunden gehen. So, das ist so ein Traum von ihr, das mal einmal zu machen. Macht sie dann auch.
Ja, aber das dauert noch ein bisschen. Also, ne, sie lässt sich erstmal zurückhalten von Cox und Chiral und ja, also die Gegend interessiert sie besonders auch archäologisch. Darüber hatte sie ja schon mit den Archäologen in Bukarest, die sie kennengelernt hatte, gesprochen. Aber sie hält sich eben zurück, möchte erst die Weltumrundung zu Ende machen und reist dann erst 1905 in den Nahen Osten, um dort eben byzantinische und römische Ruinen zu studieren. Also da dann wirklich ins Archäologische zu gehen, was sie ja vorher nicht gemacht hatte. Vorher war sie ja eher zeitgeschichtlich, kann man sagen, unterwegs, hat sich eher für die Bevölkerung dort interessiert. Jetzt, wo sie die ihrer Meinung nach kennt und auf diesen Reisen sozusagen nur noch auffrischen muss, reist sie eben immer weiter durch diese Gegenden, um eben Ruinen, byzantinische, römische Ruinen zu erkunden. Ihre erste größere Erkundung geht so ein bisschen schief, weil sie ein bisschen zu spät nach Hause kommt und der Bericht darüber, dann ihr von einem französischen Archäologen, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, auf jeden Fall abgejagt wird. Genau, Oujadir war der Ort, den, also ist ein Palast, der im Zweistromland in Mesopotamien in der Wüste zu finden ist. Dessen Veröffentlichung hat ihr dann eben ein Herr
Massignon, wird er, glaube ich, ausgesprochen.
Ja, Massignon, abgejagt. Trotzdem ist sie diejenige, die das Ding vernünftig vermisst. Sie ist diejenige, die mehrere Bücher über die Gegend schreibt, die sie 1906 veröffentlicht. Also diese Jahre nach 1905, wo sie da eben rumreist, sind nochmal einfach starke Jahre des Kennenlernens der Gegend, starke Jahre dessen, hier mehr Kontakte, bessere Kontakte zu knüpfen. Ein Kontakt zum Beispiel ab Mai 1911 ist T.E. Lawrence, ja, über den haben wir jetzt auch schon genug gesprochen. Das sind also die Sachen, die sie im Endeffekt immer mehr zur profilierten Kennerin der Gegend machen. Das heißt aber nicht, dass sie auf andere Ideen kommt, die vielleicht gar nicht so helle sind. Sie ist nämlich die erste Sekretärin der britischen Antisuffragettenbewegung. Suffragetten haben sich fürs Frauenwahlrecht eingesetzt, sie feste dagegen, fand sie doof. Bis um 1912 hat sie sich da stark gegen ausgesprochen. Das, warum? Also auf der einen Seite verhält sie sich recht feministisch, als starke Frau, will in Männerkreisen akzeptiert werden, ist aber auf der anderen Seite nicht der Meinung, dass sie benachteiligt wird. Hat also so einen Gedanken von, wieso, ich hab's doch geschafft, dann können es alle schaffen, und vergisst dabei halt ihren Hintergrund aus unglaublichem Reichtum, massiv guter Ausbildung und kein Geldsorgen und keinem Ehemann, der irgendwie auf die Finger klopft. Und das führt eben dazu, dass sie dann eben sagt, nee, wieso, ich könnte das schaffen, es ist alles okay, wir können das hier so lassen, wie es ist, wir brauchen keine neuen Rechte für Frauen oder so, ist mir alles shit egal, passt doch. Und diese Art von Haltung drückt sich eben auch recht aggressiv eben in dieser Sekretärinnentätigkeit für diese Antisuffragettenbewegung aus. Das hört 1912 auf, da interessiert sie dann tatsächlich mehr der erste Balkankrieg und die Auswirkungen auf das Osmanische Reich, gerade auch in die asiatischen Teile des Osmanischen Reichs. Da ist sie dann einfach wesentlich stärker involviert und hat ja größeres Interesse an dieser Art von Politik und der osmanischen Politik als dann an der heimischen Politik. Außerdem hatte sie eine, ja, ist das eine Beziehung? Ab 1909?
Eine platonische, könnte man vielleicht ausdrücken.
Oh, weiß man ja nicht.
Ja, das, oder? Weiß man nicht, das stimmt, aber na, platonisch ist das falsche Wort. So ein Seitensprung, jedenfalls für den Counterpart. Ne? Sie lernt eben Richard Doughty Willey kennen, der ist Offizier, ja, also im britischen Militär. Und ja, die mögen sich ganz gerne. Das Problem ist, also erstmal 1909. In Konya kennengelernt.
Konya,
Entschuldigung. Und zwar Major ist der gute Mann. Das Problem ist für sie jetzt, er lernt sie zusammen mit seiner Frau Judith kennen. Und im Frühjahr 1913 intensiviert sich diese Bekanntschaft und die beiden fühlen sich immer stärker zueinander hingezogen. Das Problem an der Sache ist, wenn man das so rausliest, ist der Herr Doughty Willey durchaus auch, oder nennen wir ihn mal Richard, ist der liebe Richard auch durchaus geneigt, ihr da eher den Zuspruch zu geben im Vergleich zu seiner Frau. Das Problem ist wie immer mal wieder politische Affären. Was heißt Affären? Politisches Ansehen, weil das kann er sich nicht leisten. Der kann jetzt nicht als Major da seine Frau verlassen, sich von seiner Frau scheiden, um dann eben mit Frau Bell sich zu liieren, das geht einfach nicht. Wäre für ihn politisch das aus gewesen. Und so beschränkt man sich, soweit wir wissen jedenfalls, auf einen leidenschaftlichen Briefwechsel. Und das war es dann so erstmal, weil Gertrude natürlich auch weiterhin ihre Reiseaktivitäten durchzieht. Also es ist jetzt nicht so, dass die beiden dann die ganze Zeit aufeinander hängen, sondern da wird halt auch, ja, eher eine Fernbeziehung geführt, wenn man das denn so nennen kann.
Genau. Wie gesagt, die Auswirkungen des Balkankrieges und der weiterhin am Horizont stehenden Krisen interessieren sie besonders, gerade eben im Nahen Osten. Deswegen sucht sie sich jetzt eine Reiseroute von Damaskus über Bagir nach Halil oder Ha'il, dem Hauptquartier. Also Ha'il ist das Hauptquartier von Ibn Rashid. Das ist ein Sultan. Nee, warte mal. Ein... Auf jeden Fall jemand, der dort in der Gegend einen Stamm geführt hat. Genau, ein tribaler, ein Stammes- oder ja, ein Stammesanführer, der diese zentralarabische Wüste eben besitzt. Die sind mittlerweile den Sauds, also den König, dem Königsfamilie von Saudi-Arabien untergeordnet. Die Familie gibt es aber noch. Und da möchte sie dann halt jetzt mal hin, möchte da in diese Wüste, möchte sich das da alles angucken. Und da ist es tatsächlich sogar so gefährlich, was Räuberbanden angeht, dass nicht mal ein Versprechen von Ibn Saud und Ibn Rashid ihr Sicherheit wirklich garantieren können, weshalb sie dann kein Geld mitnimmt, sondern das als Kreditbrief mitnimmt, den nur sie einlösen kann. Und auch die osmanische Regierung sagt, du reist auf eigene Gefahr. Das geht nicht. So, das ist viel zu gefährlich. Und sie muss tatsächlich Räuberbanden ausweichen, kommt dann in diese Stadt zu Ibn Rashid, der nur 16 ist, dieser Emir, wird von dem nicht empfangen, weil der selber gerade auf einem Raubzug unterwegs ist. Und es ist... Also das muss eine schweinegefährliche Situation gewesen sein, weil sie geht eben unverschleiert durch diese Stadt oder diese Ansiedlung, wo dieser Emir residiert, dieser Ibn Rashid, kommt in den Palast und muss dort warten, bis sie wieder zurück durch die Stadt gehen kann, bis der Emir bzw. seine Berater dafür gesorgt haben, dass die religiösen Oberhäupter der Stadtbevölkerung sie wieder rauslassen, weil sie sonst möglicherweise einen wilden Mob befürworten. Und diese Unruhe, die bei ihr dann eben in der Stadt oder von ihr in dieser Stadt ausgelöst wird, ja, ist wahrscheinlich mit einer der gefährlichsten Sachen, die sie da so erlebt. Deswegen stößt sie dann auch nicht noch weiter nach Süden vor, um die Ibn Sauds kennenzulernen, sondern reist wieder zurück nach Damaskus. Damit ist sie im Endeffekt die einzige Person und nicht T.E. Lawrence, die diese Leute, die dort zur arabischen Revolte später im Ersten Weltkrieg zentral und notwendig sind, die dort Truppen stellen, wirklich persönlich kennt. Sie, weil sie da Bock hatte, da mal hinzureisen. Das ist schon eine krasse Nummer, die, wie gesagt, für sie aber auch hätte wirklich gefährlich werden können oder wirklich gefährlich war im Endeffekt.
Ja, was daraus aber natürlich auch resultiert, ist, dass sie Kontakte knüpft, ne? Also das hat sie ja auch vorher schon gemacht und das ist wieder nur ein weiteres Beispiel davon, dass sie eben zum einen sehr viele unterschiedliche Stämme kennenlernt, aber auch sich den Respekt von vielen Stammesführern, um das jetzt einfach mal so ja, allgemein zu benennen, sichert. Also sie kennt halt einfach fast alle und kann auch zu allen Stämmen Informationen sammeln, also zu sehr vielen auf jeden Fall. Und das macht sie in dem Fall auch einfach zum Novum. Also das hat sonst niemand. Es verfügt sonst niemand über ein so geballtes und weitläufiges Wissen dieser Region und der dort lebenden Menschen. Jetzt müssen wir aber zu einem Thema kommen, was die geneigten ZuhörerInnen der T.E. Lawrence-Folge, also der Lawrence von Arabien-Folge, schon erwartet haben. Und wenn man so ein bisschen auf den Tacho guckt und sich anguckt, in welchem Zeitraum befinden wir uns denn hier jetzt gerade? Der Erste Weltkrieg bricht aus. So, also 1914. Da müssen wir uns jetzt nicht im Detail darüber unterhalten. Erster Weltkrieg war, wer hat da nochmal gegen wen? Und das haben wir jetzt alles schon zur Genüge gehört, würde ich sagen. Das Problem auf jeden Fall war, dass Gertrude auf jeden Fall mit ihren sehr großen Kenntnissen, von denen wir gerade schon gesprochen haben, über Nordarabien und die dort lebenden Menschen auf einmal eine sehr gefragte Quelle war, vor allem wenn es darum ging, britische Taktiken zu bestimmen. Jetzt fragt man sich vielleicht so ein bisschen, Erster Weltkrieg, was hat denn da Großbritannien mit Arabien zu tun und so weiter? Wir empfehlen auf jeden Fall da die Folge zu Lawrence von Arabien. Wir können da aber auf jeden Fall zusammenfassen, das Osmanische Reich hatte ja nach wie vor noch Bestand, hat aber nach wie vor, nicht nach wie vor, sondern hat zu dem Zeitpunkt immer mehr Gebietsverluste hinnehmen müssen, Machtverluste hinnehmen müssen. Ja, ich rufe noch mal in Erinnerung den Spruch, der kranke Mann vom Bosporus. Und da sind die Briten natürlich auch dran. Das heißt, auf einmal verbündet man sich mit arabischen Stammesführern und setzt diese, beziehungsweise verbündet sich mit diesen gegen das Osmanische Reich. Und da ist Gertrude eben vorne mit dabei, zumindest wenn es um Wissen dieser Region geht. Weil das stand ja vorher alles noch unter osmanischer Kontrolle.
Das steht zu diesem Zeitpunkt noch unter osmanischer Kontrolle.
Genau.
Die Briten hatten den Osmanen ja bereits Ägypten abgenommen durch Besetzung. Die hatten ein großes Interesse daran, den Nahen Osten zu halten, weil das für sie genau so ähnlich wie Gibraltar zu halten eben eine wichtige Lebensader in Richtung Indien war und Indien, das Kolonialreich in Indien einfach zentral für die britische Wirtschaft war, für die britische kolonial geprägte Wirtschaft. Und dann kommt noch dazu, dass jetzt gerade, na, wir befinden uns in einem Krieg, der als erster wirklich stark maschinengetriebener Krieg geht, als stark industrieller Krieg gilt. Und jetzt findet man gerade persische Ölfelder.
Ja, da hat man natürlich von britischer Seite aus gesteigertes Interesse dran.
Genau.
Gertrude hatte natürlich eher Interesse dran, auch in den Nahen Osten zu reisen. 1914, die britische Regierung fand das keine gute Idee, hat ihr das erstmal untersagt. Und die viel bessere Idee war natürlich, nach Frankreich zu gehen und dort für das Rote Kreuz zu arbeiten.
Ja, also ja gut, aber da hat sie...
Ja, die hat ja jetzt nicht an der Front irgendwen zusammengeflickt, sondern sie hat dann da die Familien vermisster Soldaten betreut und dann auch fix in London die Leitung des Büros des Roten Kreuzes übernommen. Und ja, dort konnte sie sich dann auch nochmal mit ihrem... Ja, da kann sie dann mit ihrem Brieffreund wieder zusammentreffen, den ich eben fälschlicherweise Richard genannt habe, der aber tatsächlich Charles heißt, also Doughty Willy. Und kann dann noch mal ein paar Tage mit ihm verbringen. Das wird tatsächlich auch das letzte Aufeinandertreffen der beiden sein, denn er wird an die Front abberufen in die Dardanellen. Und so erfährt sie dann am 1. Mai 1915 auf einer Abendgesellschaft, dass sein Expeditionskorps mit Maschinengewehrfeuer niedergestreckt worden ist und er dabei verstorben ist. Ja, bei dieser, also im Krieg gefallen. Sozusagen.
Zerfetzt wurde, kann man da vielleicht auch zu sagen.
Ja,
scheint ein bisschen gefährlich zu sein, mit Fräulein Bell zusammen zu sein oder irgendwas anzufangen. Der erste Lungenentzündung, der zweite Maschinengewehr.
Sollte man sich vielleicht überlegen, aber gut.
Ja. Sie kommt auf jeden Fall jetzt aus dem Dienst des Roten Kreuzes raus und kommt in den Dienst sozusagen des wirklichen Geheimdienstes oder des militärischen Geheimdienstes und ist da eben zuständig für Informationsbeschaffung, versucht über ihre arabischen Quellen Informationen über genau die Truppen an den Dardanellen zu bekommen, die die Osmanen da stehen haben, die ihren Freund da zerschossen haben. Und dadurch, dass ihr alter Bekannter David Hogarth da jetzt in Kairo diese Abteilung zur Informationsbeschaffung leitet, darf sie dann auch nach Kairo im November 1915. Sie ist im Endeffekt die einzige Frau, die in den Reihen dieses britischen Militärs unterwegs ist und deswegen außer dem Hogarth sind die Kollegen eher zurückhaltend bis sexistisch unterwegs. Sie kann sich aber immer wieder durch ihr massives Wissen über die Stämme im Irak und am Golf profilieren und steigt dann tatsächlich, ist nun mal die letzte Person, die da noch unterwegs war, die diese Leute zuletzt persönlich gesehen hat. Dadurch steigt sie eben schnell auf und wird sozusagen auch unter den Briten ein Mann ehrenhalber, kann man sagen, oder?
Mhm. Hattest du erwähnt, dass das Ganze in Kairo stattfindet?
Ja.
Okay, das ist nämlich auch genau dieses Büro, dieses Geheimdienstbüro in Kairo, über das wir auch in der Lawrence-Folge gesprochen haben. Ne? Und da treffen die beiden eben auch wieder aufeinander. Und ja, also wie du gerade schon sagtest, ihr größtes Problem in dem Moment ist natürlich, dass sie sich irgendwie die Anerkennung der männlichen Kollegen ja, dass sie die gewinnt, nicht, weil sie jetzt irgendwie persönlich ein Problem damit hat oder sie jetzt sich, sagen wir mal, das für ihr Ego braucht, sondern weil sie auch fachlich immer wieder in Frage gestellt wird und Entscheidungen, die sie mit ihren Informationen ganz klar zum Besseren lenken könnte, dann eben anders getätigt werden, weil entsprechende Herren sich denken, ach, was kann die denn schon wissen? Ja, ja, ich weiß, sie war da so ein bisschen unterwegs, ist mir egal, ist eine Frau. So, ne? Und das ist eben das, was diese Zeit auch in Kairo teilweise prägt. Sie hat aber trotzdem auch zum einen durch ihre Kompetenz, zum anderen eben aber auch durch Fürsprecher, durch alte Kollegen, alte Bekannte, keine Probleme, sich da wirklich durchzusetzen. Was dann eben auch passiert ist, dass man recht schnell auch durch ihre Beratung, aber auch eben durch ihre Kontakte, die sie geknüpft hat in der Region, Leute auf ihre Seite, also nicht auf ihre, sondern auf die britische Seite ziehen kann. Sie war zum Beispiel von Anfang an jemand, der gesagt hat, wir brauchen die Familie der Sauds, also Ibn Sauds, Unterstützung oder müssen uns mit dem zusammentun, wenn die arabische Revolte Erfolg haben soll. Und
ja, die arabische Revolte ging ja auch von diesem Scherif Hussein aus, der in Mekka und Medina saß.
Mhm.
Und das war sozusagen der Teil, den eher T. Lawrence mit organisiert hat. Und sie war dann eben für weiteren, kleineren Stämme, das Zusammenführen der Stämme, das Verstehen der einzelnen Begehrlichkeiten dort zuständig. Lawrence war dann eher für das Militärische zuständig und hat eben mit den Leuten zusammengearbeitet, die dann eben aus Sherif Husseins Familie kam, also Faisal zum Beispiel, der aber auch unsere Gertrude gut gekannt hat und später, da kommen wir dann gleich noch zu, als der Irak ein eigenes Königreich und das Faisal wird, ist Gertrude dort Beraterin. Also die ist mindestens genauso wichtig mit den Informationen, wahrscheinlich sogar noch wichtiger als Lawrence.
Genau.
Für das Gelingen dieser arabischen Revolte und ist genauso wie Lawrence für die Selbstbestimmung der arabischen Bevölkerung dort. Auch immer noch aus dem Kolonial oder mit dem kolonialen Gedanken dessen, dass sie natürlich unbedingt Unterstützung brauchen und so, aber nicht so, wie es viele britische Beamte durchaus hatten, dass sie halt die Gegend einfach erobern und anstelle der Osmanen eben jetzt verwalten wollen.
Ja, die Briten nehmen relativ schnell Basra ein. Das ist eine Stadt, die sich im nördlichen Ausläufer, wenn ich das mal so nennen darf, vom Persischen Golf befindet. Ja, also wenn ihr dem Persischen Golf folgt bis nach Norden, dann landet ihr ziemlich schnell in Basra. Und so ist Gertrude dann auch recht schnell dahin versetzt worden, beziehungsweise hat sich vielleicht auch versetzen lassen, ist dann da in einem Büro, in einem Geheimdienstbüro in Basra gelandet. Das hatte zum einen den Vorteil, dass aus Kairo natürlich der Kontakt zu den entsprechenden Stämmen schwieriger ist als aus Basra selber, weil das ist nun mal mitten im Geschehen. Und zum anderen fühlte sie sich da auch einfach dann wohler. Ein Problem an der ganzen Sache war, dass, da fragt man sich jetzt, was hat Indien damit zu tun, dass das Geheimdienstbüro in Indien bzw. die britischen Militärs und Politiker in Indien mit denen in Kairo oder dann eben mit denen im Nahen Osten zusammengearbeitet haben. Und der Konflikt im Nahen Osten war eben auch so ein bisschen vom Gutdünken der Leute in Indien abhängig. Weil die mussten nämlich immer wieder mit Waffen und Technik und, wie nennt man es, Ausrüstung im Allgemeinen, Equipment unterstützen. Und auch da gab es wieder Probleme, weil man da vielleicht unterschiedlicher Ansicht war, was denn überhaupt jetzt nach der erfolgreichen Revolution mit dieser Region passieren sollte. Gertrude selber war zum Beispiel der festen Auffassung, dass das nicht funktionieren wird wie in Indien, dass man sagt, okay, wir nehmen hier einfach eine britische Verwaltung, setzen da britische Beamte und britische Befehlshaber hin und dann läuft das Ganze, sondern sie hat gesagt, das funktioniert nicht, weil die arabischen Stämme sich untereinander noch nie wirklich grün waren. Dementsprechend brauchen wir einen arabischen, also einen britischen Satellitenstaat in arabischer Form. Wir müssen ein arabisches Königreich etablieren, das eben von der britischen Regierung gesteuert werden kann. Und das hat man von indischer Seite aus ein bisschen anders gesehen. Da hat man gesagt, wieso? Wenn das hier in Indien funktioniert, dann funktioniert das da bestimmt auch. Und da gab
Wer
es
hatte dann, die Ahnung, ist da die Frage.
Genau.
Ne? Und die Briten haben halt gesagt, nee, wir sind hier die Kerle. Wir haben halt, also die Briten in Indien haben gesagt, wir sind hier die Kerle, wir wissen das.
Ja, und da,
Gertrud, geh weg.
Wir hatten schon mal von ihm gehört, Charles Harding, der indische Vizekönig zu dem Zeitpunkt, hat da eine Rolle gespielt, ja, der hat immer da wieder mit reingefuscht, um es mal wirklich so auszudrücken. Und so reist Gertrude dann irgendwann auf Wunsch von General Clayton, ja, der war wohl, hatte wohl den Hut auf in Kairo und dann später auch in Basra. Also der hat diese britische Operation in Arabien mitgeführt. Auf seinen Wunsch hin reist sie eben nach Indien, um sich da mal mit Harding so ein bisschen auseinanderzusetzen und ihm mal die Sichtweise des Kairo-Büros nahezubringen.
Das klappt jetzt nicht so gut. Sie reist dann nach Basra und ist dann durchaus für den Geheimdienst zuständig, aber das ist nicht so, dass sie jetzt den Harding überzeugt hätte. Genau, sie arbeitet dann eben für den Geheimdienst statt in Kairo eben in Basra. Und hilft im Endeffekt den britischen Truppen dabei, den arabischen Bevölkerungen dort verständlich zu machen, dass jetzt nicht nur die Osmanen weg sind, sondern dass die Briten hier auch übernehmen, was die Bevölkerung eher scheiße findet, was sie ja vorher auch gesagt hatte. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie nicht gesagt hätte, Leute, lasst sie sich da einfach selber regieren und wenn wir unbedingt hier, also sie hat dann gesagt, naja, und wir sind nun mal das Empire und wir wollen unbedingt und wir müssen hier unbedingt reinregieren, aber das machen wir dann auf höchster Ebene. Es ist halt immer noch nur eine Frage des, wie unterdrücken wir, ne? Also das muss man auch die ganze Zeit im Hinterkopf behalten. Es geht hier zwar um Gertrude Bell, aber es geht eben auch darum, die Politik des britischen Empire zu formen, die ja im Endeffekt immer noch eine Kolonialpolitik ist.
Klar, und das ist auch so ein, genau noch so ein Punkt, der, den man auch ansprechen kann, wenn es irgendwie so ein bisschen also es ist derselbe Konflikt, der hier aber weniger zum Tragen kommt bei Gertrude anscheinend wie bei Lawrence von Arabien. Auf der einen Seite hat sie sich natürlich auch irgendwie mit den Leuten, die dort wohnen, verbündet, angefreundet, bekannt gemacht, wie auch immer, arbeitet natürlich aber im Hintergrund für die britische Regierung und hat auch das Interesse Großbritanniens im Kopf und scheint offensichtlich, zumindest ist es uns jetzt nicht so überliefert, nicht ganz so die Gewissensbisse gehabt zu haben, wie das zum Beispiel der Herr Lawrence später gehabt hat, ne, was diese Sachen angeht. Ja, wir wissen, wie das Ganze ausgegangen ist. Die arabische Revolte war erfolgreich. Das versprochene arabische Königreich, was man dann da zunächst ausrufen wollte, haben sich die Briten dann doch ein bisschen anders überlegt. Gertrude selber.
Naja, es gibt ja dann verschiedene, also man hatte erst die Idee, dieses panarabische Königreich zu schaffen von Palästina bis in den Irak und man hat sich dann ja, das haben wir bei T. Lawrence besprochen, mit den Franzosen geeinigt, die dann einen Teil übernommen haben in diesem Sykes-Picot-Plan und Gertrude selber geht dann nach Bagdad ab 1926 nach dem Krieg und bleibt dort als Geheimdienstmitarbeiterin, Mann ehrenhalber unterwegs und unterstützt eben Faisal, den König dort, im Jahr 1926 stirbt sie, 1920 ist sie schon in Bagdad, genau. Sie unterstützt den Faisal, der dann eben König ist und versucht da eben dem Faisal, der ja aus Mekka kommt, beizubringen, wie die Leute im Irak ticken. Ja, also da ist sie als koloniale Geheimdienstmitarbeiterin ist im Zentrum dessen, wie ein völlig Außenstehender, der aus einer ganz anderen Region kommt. Das ist ja, als würde man hier, keine Ahnung, den Dänen einen italienischen König vorsetzen.
Und dem italienischen König dann erklären wollen, wie die Dänen so dänisch sind.
Ja, genau. Und das macht aber, weiß ich nicht, jemand von Sri Lanka.
Ja. Ja, wenn der jemand von Sri Lanka Experte für Dänen ist, dann finde ich das okay.
Ja, so funktioniert es eben hier und sie arbeitet eben als Geheimdienstmitarbeiterin. Nur das Problem ist, in Basra hatte sie noch Percy Cox. Ich sagte ja, so, merkt euch den. durch den ist sie Orientsekretärin geworden, durch den ist sie offiziell im Geheimdienst aufgenommen worden. Vorher hatte sie ja den, na wo ist er denn, den Hogarth, der sie eben schon kannte, der sie ernst genommen hat, der wusste, was sie konnte. Und in Bagdad hat sie da niemanden mehr und auch Faisal lässt sie immer mehr fallen. Sie wird dann zwar noch zum Beispiel zum Commander
of the British Empire.
Ja, was auch ein Ehrenrang ist. Sie behält diesen Rang als Orientsekretärin, aber sie wird immer mehr ausgebotet. Irgendwann, also 1920, ist Cox noch Hochkommissar, dann auch später in Bagdad, also dann auch 1920 in Bagdad. Aber sobald der weg ist, wird sie immer mehr an den Rand gedrängt. Auch die, auch Faisal braucht sie immer weniger, möchte immer weniger von ihr wissen. Und sie kommt immer mehr in so eine Rolle als irgendwie Beraterin, die nicht so richtig für voll genommen wird und muss sich immer mehr wieder oder verschiebt ihre Tätigkeit immer wieder mehr in Richtung Berichte schreiben, Bücher schreiben, versuchen es irgendwie auch über die Öffentlichkeit zu schaffen, Aufmerksamkeit zu erreichen und irgendwie auch den Bevölkerungen dort zu helfen, weil es ist natürlich immer noch so, das findet sie auch einfach nicht gut, dass die Briten ihr Versprechen nicht gehalten haben. Das ist genau wie Lawrence an der Stelle.
Ja. Sie ist dann auch immer wieder so ein bisschen von dem Herrn Cox abhängig, weil das natürlich, glaube ich, so mit ihr größter Befürworter ist und der wird hin und wieder auch mal aus der Region, aus Bagdad, dann wieder abberufen und muss woanders hin und seine Nachfolger oder die das dann in der Zwischenzeit da machen, den Hut aufhaben, sich erstmal meistens mit ihr rumschlagen in dem Sinne, dass sie erstmal Befugnisse berauben und dementsprechend sie ihr dann auch nichts anderes übrig bleibt als den Weg, den Michi gerade beschrieben hat. Sie ist dann immerhin im Januar 1921 noch so weit, dass sie dann zum Beispiel den Bericht Review of the Civil Administration of Mesopotamia schreibt, der vom britischen Parlament in Auftrag gegeben wurde und wie man dem Namen entnehmen kann, eben die Entwicklung in Mesopotamien in den letzten Jahren zusammenfasst. Und da regt sie sich nochmal so ein bisschen über die Presse auf, denn die finden den eigentlich schon ganz gut, schreiben aber mehr darüber, dass er ja von einer Frau geschrieben ist, als über den Bericht selber und schreibt dann in einem Brief an ihre Familie verärgert: Die Presse scheint es ganz allgemein höchst bemerkenswert zu finden, dass ein Hund auf den Hinterbeinen stehen kann. Das heißt, dass ein weibliches Wesen einen Informationsbericht zu Händen der Regierung schreibt. Ich hoffe, dass sie von ihrer albernen Verwunderung ablassen und dem Bericht selbst aufmerksam schenken, damit er ihnen begreifen hilft, was in Mesopotamien vorgeht. Also,
ja, das, ne, stört sie eben, dass sie immer wieder darauf reduziert wird, dass sie eine Frau ist. Deswegen kann ich immer weniger verstehen, wie sie da bei den Antisuffragetten rumspringen konnte, aber gut.
Ja.
Sie schafft es dann auf jeden Fall in den 1920er Jahren auf der Kairoer Konferenz, da lernt sie gleich nebenbei noch Winston Churchill kennen, eben dafür mitzusorgen, dass Faisal wirklich König im Irak wird. Sie ist Ehrengast auf der Krönung, bleibt Beraterin von ihm, aber das ändert sich eben 1923, als der Cox dann endgültig abgelöst wird in Persien als Hochkommissar und Faisal eben immer mehr vom Land versteht, wie ich es gerade schon sagte. Je konsolidierter das Ganze wird, desto weniger notwendig ist ihre Rolle als Beraterin, als Kennerin der Gegend und desto mehr, ja, verschiebt es sich für sie in so öffentliche Ämter mit so ein bisschen Außenwirkung, so Department of Antiquities ab 1922, alle Ausgrabungen auf irakischem Territorium regulieren. Sie macht Schritte gegen Raubgrabungen, gründet das irakische Nationalmuseum, steht ihm so ein bisschen vor. Und es sind immer wieder, ja, Bücher und sowas, die sie dann noch nach außen trägt. Aber sie hat keine politische, keine gestaltende Rolle mehr. Und das schlägt ihr aufs Gemüt. Und zwar so sehr, dass sie eben in eine Depression rutscht. Plus noch körperliche Erkrankungen. Zum Beispiel eine Rippenfellentzündung. Wodurch sie nicht mehr nur unwichtiger, sondern auch immer weniger fähig wird, das zu tun, was sie eigentlich immer gerne gemacht hat, nämlich forsch irgendwo hinzugehen, zu lernen, was da los ist und mit diesem Wissen auch dann zu handeln.
Ja.
Und das wird sie wahrscheinlich noch weiter eben in Richtung Depression gebracht haben. Scheint ein ziemlich fieser Teufelskreis gewesen zu sein.
Genau. Sie verstirbt dann in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli 1926, zwei Tage vor ihrem 58. Geburtstag. Und zwar wahrscheinlich durch eine Überdosis Schlaftabletten. Ob das jetzt wirklich bewusst so eingenommen wurde, dass sie daran stirbt, ist unklar. Offiziell hat man einen natürlichen Tod festgestellt, was ich irgendwie spannend finde, wenn man zu viele Schlaftabletten nimmt und man sagt, ach ja, natürlicher Tod, die ist einfach eingeschlafen, ne? Ah, Schlaftabletten, klar. In privaten Aufzeichnungen der Untersuchenden kann man aber dann lesen, dass die dann wohl doch von Suizid ausgehen, weil ich meine, ja, man nimmt ja nicht versehentlich 20 Schlaftabletten, ne? Mhm. Sie wird dann eben auf dem anglikanischen Friedhof im Bagdadter Stadtteil, schwieriges Wort, Bagdadter Stadtteil Bar el-Cherchi, wenn das so richtig ausgesprochen ist, beigesetzt und dort befindet sich auch heutzutage noch ihr Grab.
Ja, was kann man abschließend über die Bedeutung ihrer Arbeit sagen? Diese arabische Revolte, wie sie funktioniert hat in den Jahren 1917 und 1918 gegen die Osmanen, hätte ohne sie so nicht funktionieren können. So ohne sie hätten die Briten nicht das Wissen gehabt, wen sie hätten fördern müssen, wer ihnen positiv gegenübersteht und wer auch die Macht hat, gegen die Osmanen zu revoltieren. Sie ist wichtig, zentral wichtig bei der Grenzziehung des Irak, der heutigen Grenzen des Iraks. Das britische Außenministerium hat ihr da einfach das Lineal gegeben. Sie ist diejenige, die den ersten, das erste Oberhaupt dieses Irak stark berät. Sie selber sagt aber, dass wir den Irak gemacht haben, wir Briten. Das ist etwas, das von den Irakern geduldet wird, aber es ist ein Produkt Europas. Worüber ich mir ziemlich sicher bin, sagt sie im Zitat, ist die Tatsache, dass wir unsere Position in ganz Asien werden überdenken müssen, wenn wir dieses Land vor die Hunde gehen lassen. Dieses Land, damit meint sie den Irak. Wenn Mesopotamien verloren geht, dann geht unweigerlich Persien verloren und dann Indien. Und der Platz, den wir leer lassen, wird von 7 Teufeln eingenommen, die um vieles schlimmer sind als alle, die vor uns da waren. Sehr koloniale Sicht, das kommt hier nochmal durch. Sie ist eine Person, die glaubt, die Briten wären allen überlegen. Sie ist eine Person, die glaubt, das britische Weltreich wäre das Beste, was den Menschen passieren könnte, egal wie schlimm sie da versklavt werden. Auf der anderen Seite stimmt es dahingehend, dass als die Kontrolle über den Nahen Osten für die Briten verloren geht, da dran dann auch die Kontrolle für Indien und für den heutigen Iran hängt und verloren geht. Also dahingehend hat sie in ihrer Beobachtung durchaus recht, inwieweit man eben dieser Sieben-Teufeln-These zustimmen will, das sei mal dahingestellt. Aber dass nach dieser Übernahme dieser Kolonialgebiete von den Osmanen durch die Briten damit im Endeffekt auch das restliche britische Weltreich auf der Kippe stand, die Analyse ist richtig.
Ja, und das war's mit Gertrude Bell. Ich würde sagen, falls ihr bisher noch nichts von ihr gehört habt, sollte diese Dame einen bleibenden Eindruck in eurem Gedächtnis hinterlassen haben. Das hoffe ich zumindest. Und ja, neben Lawrence von Arabien haben wir jetzt eine weitere sehr wichtige Playerin in dieser Zeit, in dieser Region besprochen. Falls ihr dazu noch Fragen habt oder Anmerkungen oder wichtige Informationen, dann gerne an rumlabern@seitenwälzer.de. Und wir hoffen, ihr fandet das spannend. Lasst uns dazu auch gerne Feedback da, ne? Das ist immer gut zu wissen, ob ihr über diese Zeit noch ein bisschen mehr hören wollt, ob ihr sagt, boah, nee, geh weg, interessiert mich nicht. Oder falls ihr sonst noch Themenvorschläge habt, kennt ihr auch, uns auch gerne auf diversen Wegen zukommen lassen und wir schauen uns das Ganze dann an. Und eventuell wird darüber dann auch hier gesprochen. Ja, ich würde sagen, hast du noch was?
Danke, nein, ich hab nichts mehr.
Alles klar, dann vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Tschüss.